Alles ist anders. Wirtschaft in Zeiten von Corona.
Ich bin nicht selbstständig, ich bin nicht Restaurantbetreiber, ich habe nicht die Kosten.
Die werden das schon für uns irgendwie regeln. Ne?
Also ich weiß ja auch nicht, wie lange das sein wird, was danach kommt. Ne? Und ja, wir sind ja erst am Anfang dieser ganzen Entwicklung.
Das waren Mitarbeiter am Werkstor von Volkswagen in Wolfsburg, die unsere Kollegin Hilke Jansen diese Woche getroffen hat. Denn VW hat die Produktion gedrosselt, der größte Autokonzern der Welt und alle anderen gleich mit. Und schuld ist das Coronavirus.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Wirtschaft in Zeiten von Corona. Alles ist anders. Wir, das ist die NDR Info Wirtschaftsredaktion und wir wollen euch von jetzt an wöchentlich ein wenig zusammenfassen, wie sehr das Coronavirus gerade die Welt verändert, unseren Alltag durcheinander bringt und natürlich auch den Alltag der Wirtschaft.
Ja, und dabei geht es uns natürlich weniger um die medizinischen Aspekte, auch wenn wir alle dank des NDR-Info-Podcasts mit dem Virologen Christian Drosten ja gerade eine Fortbildung in Epidemiekunde machen. Aber bei uns geht es vor allem um wirtschaftliche Folgen, die diese Pandemie hat und die wir alle gerade ja auch im Alltag erleben. Also die Sorgen vieler Menschen, die jetzt erstmal kein Einkommen haben, die Angst um ihre Jobs haben, die ihre Geschäfte gerade nicht mehr öffnen dürfen und die aber trotzdem Mieten und auch Löhne gegebenenfalls zahlen müssen. Ich bin übrigens Susanne Tappe.
Und ich bin Jürgen Webermann und bei uns wohl auch in den nächsten Wochen ist unser Kollege Nicolas Liefen, ein wahnsinnig erfahrener Finanz- und Wirtschaftsjournalist. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank erstmal. Sind sehr turbulente Zeiten. In der Form habe ich es ehrlich gesagt auch noch nicht mitgemacht, wobei ich das Börsengeschehen schon seit ungefähr 35 Jahren verfolge. Und trotz allem sowas habe auch ich noch nicht erlebt.
Ja, also ich muss auch sagen, deshalb ist vielleicht der Titel unseres Podcasts ganz passend. Alles ist anders, denn tatsächlich, also bei mir ist es so, wenn ich morgens um 5-6 Uhr aufwache. Ich habe 2 kleine Kinder, die rauben einem schon mal den Schlaf. Also selbst wenn ich mal gut durchgeschlafen habe, dann dauert es eine Millisekunde und das Stichwort Corona ist wieder da. Und da kommt natürlich dieser Gedanke schon auf, dass jetzt wirklich gerade mal temporär vielleicht nur, aber vielleicht auch langfristiger alles anders ist als sonst. Man denkt ja nur noch von Tag zu Tag irgendwie. Wie ist es bei dir?
Also ich denke ehrlich gesagt manchmal von Stunde zu Stunde. Ich wache nachts auch mal auf und check dann die Börsenkurse. Wie sieht es eigentlich im Augenblick aus? Weil man immer auf die eine positive, auf die gute Nachricht hofft, die so alles wieder so ein bisschen zum Drehen bringt. Natürlich gucken viele Investoren jetzt auch schon langfristig nach vorne und schauen, wo liegen die nächsten Chancen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, wartet man doch eher stündlich und von Tag zu Tag, dass es irgendwann mal diese eine gute Nachricht gibt.
Ja, und gerade deswegen, weil ja so viele Nachrichten zurzeit auf uns einprasseln, sollten wir vielleicht heute mal versuchen zu begreifen, was ist da eigentlich in den vergangenen Wochen passiert? Wo stehen wir gerade? Also mir geht's auch so, statt des Wetters morgens beim Aufstehen checke ich gerade die aktuelle Fallzahl, die immer per Push-Nachricht auf mein Handy kommt oder die neuesten Maßnahmen, die verhängt worden sind. Aber natürlich auch die zum Teil besorgniserregenden Nachrichten aus der Wirtschaft, nämlich zum Beispiel die Verluste, die Kursverluste an den Börsen, aber auch sowas wie die Lufthansa bittet um Staatshilfe.
Ja, da war es ja tatsächlich so, dass wir vor gut 2 Wochen alle sehr beeindruckt waren, als die Lufthansa erklärt hat, sie würde vielleicht 50% ihrer Flüge streichen. Das war schon eine unglaublich beeindruckende Zahl. Jetzt ist es so, jetzt will sie nur noch 5% aller Flüge stattfinden lassen.
Ja, und die Bundesregierung hat der Lufthansa ja bereits versprochen, ihr zu helfen mit Liquiditätshilfen, mit Kurzarbeitergeld und der Stundung von Steuern. Aber das ist ja nicht das einzige Rettungspaket, von dem wir gerade hören und lesen. Die Milliardenankündigungen fliegen uns ja geradewegs um die Ohren. Und in dieser Folge wollen wir einfach mal gucken, wer ist ganz besonders betroffen und was wird da schon getan, um den Leuten zu helfen. Und gibt es vielleicht so eine Art Impfstoff für die Wirtschaft?
Ja, jetzt stellt sich nur die Frage, Susanne, womit fangen wir eigentlich an?
Gute Frage. Ich würde sagen, vielleicht mit den Börsen, weil ich finde, da sieht man besonders plastisch gerade, wie sich so der wirtschaftliche Schock auch in den Köpfen auswirkt. Ich kann mich erinnern, Nicolas, vor einem Monat an meinem Geburtstag übrigens, da lautete eine Börsenmeldung noch, die Sorgen über die Coronavirus-Epidemie sind wieder in den Hintergrund gerückt, der DAX klettert wieder dicht an seinen Rekordhoch, das er vorgestern erreicht hatte. Das liest sich ein bisschen wie aus einer anderen Zeit, einer anderen Epoche, oder?
Ja, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich ganz viele Anleger jetzt wünschen, dass diese Wochen nochmal zurückgedreht werden und dass man rechtzeitig nochmal den Ausstieg findet, weil seitdem haben wir 40, zum Teil sogar 50% verloren bei den einzelnen Werten, unter anderem im deutschen Aktienindex DAX. Weltweit, sagt man, sind ungefähr 30 bis 35 Billionen Dollar an Börsenwert verbrannt worden in den vergangenen Wochen. Und wir wissen ja noch gar nicht, wann der Halt kommt. Ich habe vorher gesagt, ich habe sowas noch nicht miterlebt. Ich habe miterlebt den schwarzen Montag 87, ich habe 89 den DAX-Absturz miterlebt, 2001 die Terroranschläge, dann die Finanzkrise 2008, 2009. Da gab es auch Einbrüche, überhaupt keine Frage. Da ging es zum Teil auch runter um 40%. Wir hatten sogar schon Verluste von 70%. Aber es hat sich sehr weit gestreckt. Das ging dann über 18 Monate, 2 Jahre. Und sowas in dieser kurzen Zeit haben wir ehrlich gesagt noch nicht gesehen.
Das Spannende daran ist ja, dass diese schwarzen Montage, schwarzen Donnerstage, die es jetzt alle so gibt, also diese heftigen Kursstürze, die hätten ja in einer normalen Welt hätten ja dafür gereicht, uns wirklich massiv zu beschäftigen. Und zwar über viele Tage und auch sehr prominent und nicht nur in Wirtschaftsredaktionen. Jetzt ist das nur ein Aspekt von ganz, ganz vielen, ne?
Jetzt ist das ein Aspekt von ganz, ganz vielen, der aber sehr große Auswirkungen hat, muss man sagen. Wenn man auf die Börse blickt, da sind viele Privatanleger, viele Kleinanleger, die auch viel Geld verloren haben, die ihre Altersvorsorge zum Teil darauf gesetzt haben, auf Aktien. Und das alles bricht eben jetzt zusammen. Und interessant ist daran eigentlich, dass viele gewarnt hatten, und zwar nicht wegen einer Pandemie, sondern viele gesagt haben, die Märkte sind aufgebläht, hier kommt es irgendwann zum Einbruch, wir werden Rücksetzer erleben. Und es gab aber auch und gibt aber auch immer wieder genügend Analysten, die einfach sagen, nein, kaufen, Aktien sind alternativlos, ich habe das noch im Ohr von Mitte, Ende Januar. Und ich glaube, dass auch am Schluss noch viele in diesen Aktienmarkt eingestiegen sind. Und ich selbst war auf einer Veranstaltung mit Analysten. Und auch da gab es die Fragen aus dem Publikum, soll man denn jetzt noch investieren? Das war Ende Januar. Und auch da gab es die ganz klare Ansage, jawohl, Aktien sind alternativlos, auch jetzt noch.
Wie ist das zu erklären?
Ich glaube, es ist dieses Herdenverhalten, das man immer wieder sieht, und dieser Run auf Rendite. Die Europäische Zentralbank hat das auch wirklich leicht gemacht. Ich war noch nie ein Freund von Mario Draghi, der damalige EZB-Präsident. Der hat einen guten Satz gesagt, nämlich er wird alles tun, um den Euro zu retten. Und danach hat er die Geldschleusen aufgemacht und hat die Geldschleusen nicht mehr zugemacht. Und die Folge war einfach, dass wir sehr viel billiges Geld hatten im Umlauf, immer um angeblich die Inflation, die Preissteigerungen nach oben zu treiben. Aber dieses Geld ist einfach zum Großteil in die Aktienmärkte geflossen und das über Jahre und hat die Aktienmärkte getrieben. Die Großinvestoren haben das genutzt und nach und nach und nach hat sich da einfach was aufgebläht. Die Kurse gingen ja nur nach oben über 8, 9 Jahre und irgendwann musste damit mal Schluss sein. Börse ist nie eine Einbahnstraße, sondern Börse kommt auch immer mal wieder zurück. Und jetzt mit dieser Pandemie konnte natürlich keiner rechnen.
Jetzt hat die EZB aber ja gerade angekündigt, im Grunde im gleichen oder sehr ähnlichen Wortlaut, wir werden wieder alles tun, um den Euro zu stabilisieren. Wir kündigen ein Milliardenpaket, 750 Milliarden Euro an, um gerade schwache EU-Länder zu stützen. Das scheint jetzt erstmal für ein bisschen Beruhigung zu sorgen. Glaubst du, das funktioniert?
Also, ob es ausreichen wird, das ist die große Frage. Und ob die EZB hat sich einfach der Möglichkeiten selbst beraubt in den vergangenen Jahren. Also wir haben ja eine Nullzinspolitik. Wir können gar nicht wie andere Zentralbanken nochmal mit den Zinsen runter, um alles günstiger zu machen. Das alles ist überhaupt nicht mehr möglich, sondern jetzt hat die EZB noch so einen kleinen Geigenkasten, sage ich mal, wo man dann Geld rausgeben kann, Anleihen kaufen kann von Staaten, von Unternehmen. Das wird jetzt gemacht. Man hat ja auch die Kriterien abgesenkt. Früher waren Anleihenkäufe von Griechenland zum Beispiel gar nicht möglich, weil die Bonität einfach nicht gut war. Da hat man jetzt gesagt, diese Schleuse machen wir auch noch auf. Also was anderes kann die EZB ehrlich gesagt in dieser Situation auch überhaupt nicht machen. Ihr bleibt nichts anderes übrig.
Kommen wir nochmal zurück zur Börse. Auch da ist es ja so, da handeln Menschen letztendlich, die genauso wenig vorhersagen können wie wir alle, wie sich diese Pandemie entwickeln wird und wie lange sie andauern wird und wie hart sie auch die Wirtschaft treffen wird. Das hat jetzt zu massiven Kursstürzen geführt. Es ist ja so, dass Teile des Wirtschaftslebens jetzt lahmgelegt wurden. Wäre es nicht eine Überlegung, auch den Handel an der Börse einfach auszusetzen?
Das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Wir haben das gesehen nach den Terroranschlägen 2001. Da hat man die Börsen ausgesetzt für eine Woche und hat dann koordiniert. Und zwar die Notenbanken, die Zentralbanken und die Staaten. Und die haben zusammen Pakete auf den Weg gebracht. Dann hat die Börse geöffnet, dann gab es einen Absturz. Aber dann hat sich das relativ zügig dann auch wenigstens wieder gefangen. Im Augenblick ist das einfach so, wenn man die Börsen schließen würde, und deswegen sagen viele, wir wollen das nicht tun, auch die deutsche Börse übrigens nicht, auch in den USA nicht, dass sie einfach sagen, wir verlieren dann das letzte bisschen Glaubwürdigkeit an den Finanzmärkten. Dahinter steckt einfach, dass Anleger, die dann noch investiert sind, quasi nicht mehr reagieren können, wenn die Börsen außenrum noch weiter handeln. Das heißt, man muss quasi untätig zusehen, wie die Aktienwerte weiter in den Keller rauschen. Und das ist sicherlich das eine Problem. Und das zweite große Problem ist einfach, dass wir damals quasi einen Punkt hatten, von dem man ausgehen konnte. Da hatte man einen Terroranschlag oder man hatte dann auch die Finanz- und Wirtschaftskrise, und da wusste man letztendlich, wo man ansetzen kann. Jetzt mit der Pandemie ist es einfach so, dass man ja gar nicht weiß, wann soll ich denn die Börsen aussetzen? Wie lange soll ich die Börsen vom Handel aussetzen? Man kann das ehrlich gesagt nicht vorhersagen. Das, was wir sehen in den USA, ist, dass darüber zum Beispiel diskutiert wird, die Börsenzeiten zu verkürzen, wenn die Schwankungen zu groß werden, oder auch mal den Handel für 15 Minuten auszusetzen. Das haben wir in den vergangenen Tagen immer und immer wieder gesehen. Das wird auch wieder passieren. Das dient einfach dazu, damit die Händler ein bisschen zur Ruhe kommen, vor allen Dingen aber, um diese elektronischen Verkaufsprogramme zu stoppen. Aber unterm Strich müssen wir auch sagen, hat das nichts gebracht.
Ja, bevor wir gleich mal auf einige Sektoren schauen oder auch auf besonders betroffene Menschen, das Besondere ist, es passiert ja weltweit überall gleichzeitig.
Genau, es trifft natürlich die eine oder andere Nation stärker. Also Deutschland wird es stärker treffen, weil wir exportorientiert sind und weil wir davon abhängen, dass wir zum einen in der ganzen Welt produzieren lassen, aber eben auch in der ganzen Welt verkaufen. Denken wir nur an VW, 40% des Marktes spielen sich quasi in China ab. Also es wird Deutschland natürlich ganz heftig treffen. Und es gibt jetzt dieser Tage immer wieder Umfragen, und die Firmen äußern sich alle sehr zurückhaltend, sehr negativ, was den Rest des Jahres angeht. Also die Werte sind zum Teil so schlecht wie Anfang der 90er Jahre. Das gab es ehrlich gesagt schon lange, lange, lange nicht mehr. So eine trübe Stimmung in der Wirtschaft.
Ja, und das merkt ja auch jeder Einzelne von uns gerade, ne? Also vielleicht gehen wir mal einmal weg von der Börse und hin zu jedem Einzelnen. Es ist ja so, dass gerade Leuten wirklich das Einkommen wegbricht, insbesondere denen, die zum Beispiel Veranstaltungen organisieren oder ein Geschäft betreiben im Einzelhandel. Und das ist schon ganz schön drastisch, was man da so hört.
Genau, das fing ja an mit der Schließung oder der Absage von großen Wirtschaftsmessen, ging dann weiter über Sportevents, über Konzerte aller Art von Veranstaltungen, wie du schon gesagt hast. Das trifft natürlich vor allem gerade Freiberufler und Selbstständige. Zum Beispiel hat unser Kollege Markus Plettendorf in dieser Woche mit Claudio Malaguti gesprochen. Das ist ein Tontechniker.
Durch dieses Veranstaltungsverbot, wenn man das so nennen will, ist mir jetzt halt natürlich irgendwie zu 100% mein Einkommen weggebrochen. Dazu kommt auch noch, dass meine Freundin auch in der Veranstaltungsgastro arbeitet. Das heißt, uns als Familie fällt jetzt einfach 100% Einkommen weg.
Ja, und ähnlich ratlos ist Hans-Jürgen Knipphals. Das ist ein Musiker und er arbeitet auch als Lehrbeauftragter an der Uni Hamburg.
Jetzt sind ja im Prinzip alle Theater geschlossen. Das heißt, ich erhalte keine Buchung, und auch die Buchungen, die schon existiert haben, die werden auch sozusagen nicht in irgendeiner Form nachgezahlt, sondern die fallen einfach unter den Tisch. Das Zweite sind meine Hochschulaktivitäten, und da heißt es jetzt auch, alle Hochschulen und alle Schulen sind geschlossen, also gibt es keine Lehrveranstaltung. Im Augenblick ist es definitiv so, dass meine Einkünfte eigentlich jetzt auf Null sind.
Auch hier will die Bundesregierung ja helfen. Im Gespräch sind 50 Milliarden Euro als Hilfe für Solo-Selbstständige alleine. Und eine große Frage, die viele umtreibt, ist aber, wie komme ich denn an dieses Geld ran? Das heißt immer, es soll unbürokratisch sein, es soll schnell gehen, und trotzdem ist die Lage da noch ziemlich undurchsichtig, Nikolas.
Das ist der eigentliche Punkt. Die Lage ist undurchsichtig und es wird eben noch nicht so richtig klar, wie schnell dieses Geld fließen soll und kann überhaupt. Die letzten Maßnahmenpakete, die Bundesregierung auf den Weg gebracht haben, waren im Prinzip die, die wir kennen von der KfW, von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das sind ganz einfach die, ich sage einfach mal, alten Möglichkeiten, die man da nutzen kann, und die werden quasi ausgebaut. Das heißt aber unterm Strich, dass man weiterhin zum Beispiel, wenn man Kredit braucht, als junges Unternehmen über seine Hausbank gehen muss. Die Hausbank prüft die Unterlagen, leitet die dann weiter an die KfW, und dann muss die Hausbank bis zu 20% des Risikos tragen. So ist es wenigstens bislang. Kann sein, dass sich daran noch was ändert, aber die Hausbank wird natürlich prüfen, weil wir gerade die Banken jetzt ja auch in einer besonderen Lage sehen angesichts dieser Corona-Pandemie. Die Banken stehen also immens unter Druck. Von daher werden sie genau prüfen, weil sie, wenn sie, wie gesagt, 20% des Risikos tragen müssen, das müssen sie natürlich bedenken. Und zum Zweiten muss man sagen, dass Unternehmen bis zu 7,49% Zinsen bezahlen sollen für den Kredit, den sie dann bekommen von der KfW. Es gibt auch Kredite mit 1%, aber es gibt eben auch die mit 7,49%. Und das werden natürlich viele der Unternehmen nur in Anspruch nehmen, die in einer solchen Lage, in einer schwierigen Lage zurzeit sind. Und von daher ist zu befürchten, dass die gerade dann Kredite aufnehmen mit dem hohen Zinssatz, den sie sich eigentlich zurzeit überhaupt nicht leisten können, aber leisten müssen, wenn sie nämlich ihre Miete bezahlen müssen und die laufenden Kosten. Von daher schnelle Hilfe, unbürokratische Hilfe, niedrige Zinssätze, das wäre gut, das wäre wichtig, das wäre jetzt auch nötig. Ich befürchte, dass mit den Paketen, die im Augenblick auf dem Weg sind, dass das noch nicht gelingt.
Jetzt ist es ja so eine Situation, in der auch zu viel Solidarität aufgerufen wird. Solidarität auch zum Beispiel von Banken. Einer der Wirtschaftsweisen, Peter Bofinger, hat vorgeschlagen, dass Sparkassen, Volksbanken und auch andere Verbraucherbanken doch die Überziehungszinsen mal drastisch senken könnten. Was hältst du von dem Vorschlag, damit Leute, die wirklich ins Minus auf ihrem Konto rutschen, dann eben nicht 7-8% Zinsen zahlen müssen?
Das wäre ehrlich gesagt sehr, sehr wünschenswert, aber man darf eben nicht vergessen, dass die Banken ja auch in einer schwierigen Lage sind, und das schon seit Jahren. Wir reden seit Jahren darüber, dass sie angesichts der Nullzinspolitik relativ wenig verdienen. Der Investment oder die Investmentabteilung, da wo quasi selbst investiert wird, unter anderem in Wertpapiere, auch das liegt bei vielen Banken brach. Einige Banken haben sich auf Privatkunden konzentriert. Commerzbank gehört dazu. Die Deutsche Bank hat das ausgegeben, und von daher sind die selbst in einer relativ schwierigen Lage, und es gibt sogar einige, die sagen, trotz der jetzt schwierigen Lage wird es eher dazu kommen, dass die Banken sogar noch Zinsen erhöhen, damit sie eben ihre Ertragslage am Ende verbessern. Wünschenswert wäre es auf jeden Fall, aber ob die Banken dazu bereit sind und auch in der Lage dazu sind, das wage ich zu bezweifeln.
Also fassen wir zusammen, für kleine Firmen, für Selbstständige geht es jetzt erst einmal darum, ja, zu überbrücken und die laufenden Kosten in irgendeiner Form zahlen zu können, bevor das Geld wirklich alle ist.
Also ehrlicherweise muss man sagen, dieses Geld muss sofort verfügbar sein, und zwar für all das, was eben bezahlt werden muss. Das heißt, hier fallen Mieten an, Mitarbeiter muss man sehen, ob man den einen oder anderen Mitarbeiter tatsächlich weiter beschäftigt. Wir hören ja schon von vielen Seiten, dass Mitarbeiter auch entlassen werden, aber es müssen ja auch zum Teil noch Waren bezahlt oder abbezahlt werden. Die Firmen haben zum Teil hohe Kredite laufen. Gerade in der Gastronomie ist das sehr häufig der Fall. Diejenigen, die diese Gastronomie betreiben, müssen auch irgendwie leben. Das heißt, die brauchen auch Geld. Das heißt, hier muss ganz schnell, ganz unbürokratisch Geld ausgegeben werden, und zwar nicht zu hohen Zinssätzen. Das ist das, was die brauchen. Denn wenn man sich überlegt, das geht jetzt möglicherweise über 3, 4, 5 Monate oder noch längere Zeiträume, dann baut sich da einfach ein riesen Kreditberg auf, und der muss ja auch irgendwann mal wieder bezahlt werden.
Was der Staat ja tun kann und auch schon angekündigt hat und was sofort hilft, ist diese Vorauszahlung von Steuern jetzt erstmal auszusetzen. Ne? Solo-Selbstständige müssen ja für gewöhnlich immer alle 3 Monate spätestens Steuern vorab bezahlen, und das soll jetzt ausgesetzt sein, und ich denke, das hilft aber auf jeden Fall, oder?
Das hilft auf jeden Fall, weil das Geld ist, was sonst tatsächlich einfach weg wäre. Die Frage ist, wie lange wird das ausgesetzt? Das ist sicherlich was, womit man sich befassen muss, weil wenn die Wirtschaft mal wieder in Tritt kommt, heißt das nicht, dass dieses Geld da ist. Also es muss dann wirklich lange gestundet werden und ohne Zinsen. Die Finanzämter sind dafür bekannt, für Dinge, die ich nicht bezahle, in der Regel 6% Zinsen zu verlangen. Und das darf in diesem Fall natürlich nicht passieren, wenn ich quasi Steuern nicht bezahle, die eigentlich jetzt fällig wären.
Wir haben jetzt über einzelne Unternehmer gesprochen, über kleine Unternehmen gesprochen. Wir haben natürlich auch große Konzerne, die inzwischen Staatshilfen beantragen. Da ist gerade Kurzarbeit das erste Mittel der Wahl. Warum?
Kurzarbeit ist deswegen das erste Mittel der Wahl, weil man seine Mitarbeiter dann nicht entlassen muss, sondern die Mitarbeiter weiter beschäftigen kann und die Mitarbeiter auch gering beschäftigen kann. Das heißt, wenn ich nur 50% Auslastung habe, dann kann ich die Mitarbeiter zu 50% einsetzen und für den Rest springt quasi der Staat ein, wobei der Rest nicht wirklich der Rest ist, denn Kurzarbeit heißt in der Regel 60% für diejenigen, die keine Kinder haben, 67% des letzten Nettos für diejenigen, die Kinder haben und dann wird eben jeweils aufgestockt. Aber für die Firmen ist das gut, weil sie die Mitarbeiter nicht verlieren, weiter beschäftigen können. Das werden wir jetzt bei vielen Autokonzernen sehen, aber bei vielen anderen auch. Und das ist ein gutes Mittel der Wahl tatsächlich für die Firmen, die ja danach wieder Tritt fassen wollen und die ja danach wieder weiterarbeiten wollen und in der Hoffnung sind, dass sie dieselben Mitarbeiter wieder weiter beschäftigen können.
Gilt natürlich auch für kleinere Firmen, die jetzt daran sitzen, die Anträge auszufüllen oder sie schon ausgefüllt haben.
Gilt auch für kleinere Firmen, allerdings bei aller Freude über die Vereinfachung beim Thema Kurzarbeit ist das auch ein bürokratischer Weg, bei dem erstmal festgestellt werden muss, wie werden die Mitarbeiter weiter beschäftigt, wie viel Geld fließt vom Unternehmen, wie viel Geld muss vom Staat fließen und so weiter. Und es gibt schon Rückmeldungen auch aus der Wirtschaft, die sagen, sie haben in Erfahrung oder die Erfahrung gemacht, dass die Behörden gesagt haben, wartet mal bis Ende Mai, dann gibt es eine Entscheidung, ob ihr Geld bekommt oder ob ihr kein Geld bekommt oder wie das auch immer aussieht. Und das dauert einfach zu lange. Auch das muss deutlich schneller gehen.
Aber unterm Strich klingt das so, als ob der Staat jetzt wirklich fast allen Branchen unter die Arme greifen muss.
Das ist das, was der Staat ja auch gesagt hat. Er ist willig, das zu tun. Ich wage zu bezweifeln, dass es funktioniert. Wirtschaftsminister Altmaier hat gesagt, kein Job soll verloren gehen aufgrund der Corona-Krise. Das ist ehrlich gesagt nicht haltbar, nicht tragbar. Das wird nicht umsetzbar sein. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Der Staat muss wirklich in allen Bereichen in der Zwischenzeit helfen. Und die große Frage ist natürlich auch, sitzen denn auf der anderen Seite, auf Behördenseite, so viele Mitarbeiter, die all diese Anträge bearbeiten können und schnell bearbeiten können. Also es muss wahnsinnig viel getan werden. Die Frage ist, ist das umsetzbar?
Der Finanzminister Olaf Scholz hat von einer Bazooka gesprochen. Was meint er damit?
Also die Bazooka stammt eigentlich aus Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise. 2008 war das. Wir hatten Henry Paulson damals Wirtschaftsminister in den USA. Der stand vor dem Kongress und hat gesagt, er braucht jetzt keine kleinen Waffen, sondern große. Und die Bazooka war eine Panzerfaust im Zweiten Weltkrieg, entwickelt von den Amerikanern. Und das ist quasi das ganz große Geschoss, das ganz große Handwerkszeug. Das brauchen wir, um der Finanz- und Wirtschaftskrise zu begegnen. Ben Bernanke, damals US-Notenbankchef, hat das dann auch nochmal in den Mund genommen und seitdem spricht man von der Bazooka, wenn richtig tief in die Taschen gegriffen wird, damit man der Wirtschaft, damit man dem Finanzplatz hilft.
Also Olaf Scholz meinte damit ja eine quasi unbegrenzte Kreditausgabe. Der Staat, der also unbegrenzt dann auch für Kredite bürgt, habe ich das so richtig verstanden?
Ja, also Olaf Scholz hat das in den Mund genommen, weil das einfach kursiert schon wieder in den Märkten, dass man eben sagt, wir brauchen ganz viel Geld, damit wir irgendwie über die Runden kommen. Damals zu Ben Bernankes Zeiten ging es da vor allen Dingen um den Kauf von Staatsanleihen, um niedrige Zinsen, um viel Geld, das auf den Markt geworfen wird. Das kann Olaf Scholz nicht, aber Olaf Scholz kann Kreditprogramme auf den Weg bringen und kann eben andere Maßnahmen in die Wege leiten. Aber natürlich kann er nicht wie die Europäische Zentralbank jetzt mal plötzlich Geld drucken oder selbst Staatsanleihen kaufen. Das kann er nicht. Aber in seinem Umfeld ist das die Bazooka, was er getan hat.
Mhm. Kommen wir zu einer anderen Frage, die ja auch sehr viele Leute jetzt beschäftigt. Zum Beispiel den Einzelhandel, auch die Supermärkte, die ja tatsächlich prall gefüllte Regale haben. Zumindest morgens in der Regel, vielleicht mal zwischendurch nicht. Aber das Versprechen auch da ist ja, Leute, seht ab vom Hamsterkäufen. Es wird immer eine Versorgungssicherheit geben. Trotzdem muss die ja auch hergestellt werden, auch bei geschlossenen Grenzen zum Beispiel. Die Waren müssen ja reinkommen. Klar, die Grenzen sind geschlossen, um Personen nicht reinzulassen, die dann wiederum andere infizieren könnten oder sich infizieren könnten und dann andere infizieren könnten. Aber Waren kommen noch rein und die Warenströme sind vielleicht langsamer, aber gesichert, oder?
Also Waren kommen noch rein, die Warenströme sind zum Teil langsamer, auch natürlich was aus Deutschland rausgeht. Wir sehen ja immer die Staus Richtung Polen von 60 Kilometern Länge, wird übrigens dazu führen, dass wir sehr viele Agrarprodukte nicht nach Osteuropa rausbringen können. Das heißt, Obst, Gemüse unter anderem dürfte hier in Deutschland günstiger werden, weil es dann einfach im Land verbleibt. Aber beim Thema Versorgungssicherheit ist es natürlich so, dass man die Bürger auch ein Stück weit verstehen muss. Jeden Tag neue Meldungen, jeden Tag Unsicherheit, und wer heute in die Supermärkte geht, der sieht eben dann doch mal leere Regale, was Toilettenpapier angeht, was Nudeln angeht oder Mehl angeht. Aber unterm Strich der Einzelhandel, keine Frage, vor allen Dingen die Supermärkte, Discounter machen zurzeit gutes Geschäft.
Wo du das gerade erwähnst mit den Waren, insbesondere den landwirtschaftlichen Waren wie Salat, wie Obst etc., die dann eventuell bei uns verbleiben und nicht nach Polen gehen. Dafür müssen sie ja erstmal geerntet werden. Und unsere Kollegin Astrid Kühn hat mit Spargelbauern aus Niedersachsen gesprochen. Und die sehen ehrlich gesagt gerade ein bisschen schwarz, weil sie nicht wissen, wie sie die goldenen Stangen aus der Erde bekommen sollen.
Es gibt nur eine Sorge und die ist riesengroß. Das ist die Sorge, wie bekomme ich die Erntehelfer über die Grenzen zu uns, um diese wichtige Arbeit bei uns auf den Höfen zu erledigen.
Und die Betriebe reagieren offensichtlich sehr unterschiedlich. Also einige reagieren sehr emotional. Das hat uns Daniela Rixen von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein erzählt.
Da gibt es natürlich Betriebe, die sagen, das können wir alles einstampfen. Es gibt natürlich aber im Hintergrund Betriebe, die sich natürlich jetzt Gedanken machen, die versuchen in der Familie zu improvisieren, die versuchen Kräfte ranzukriegen, die eben auch das Spargelstechen beherrschen. Die versuchen auch die Saison auseinanderzuziehen, indem man gewisse Flächen eben vielleicht versucht zu verspäten. Solche Dinge laufen jetzt natürlich in den Köpfen ab.
Ein großes Problem also, Erntehelfer ins Land zu bekommen, mal eben sie zu ersetzen durch Studenten oder durch Menschen, die jetzt anderweitig keine Arbeit haben, wird nicht so einfach sein. Trotzdem muss ja irgendwie geerntet werden.
Das wird ein Riesenproblem werden, weil man natürlich die Erntehelfer irgendwie zusammenkriegen muss, wenn man nun denn die Ernte einfahren will. Ich befürchte, dass vieles in diesem Jahr auf der Strecke bleibt oder auf dem Feld bleibt. Wir haben normalerweise ungefähr 300.000 Erntehelfer, vor allen Dingen aus Polen und aus Rumänien, und die können wir definitiv nicht so einfach ersetzen, auch wenn unsere Landwirtschaftsministerin Klöckner alle Studenten, so wie du es eben gesagt hast, aufgerufen hat, Hotelmitarbeiter, Leute, die eben kurzfristig ihren Job verloren haben, doch auf dem Feld mitzuhelfen. Das ist eine Knochenarbeit, nicht umsonst melden sich da im Normalfall relativ wenig, die diesen Job verrichten wollen, hier vor allen Dingen aus Deutschland. Und von daher wage ich zu bezweifeln, dass man die Lücke tatsächlich wird füllen können.
Das heißt, da werden im Moment Berufe quasi systemrelevant für uns, die vorher in der Gesellschaft doch arg vernachlässigt wurden. Erntehelfer sind das, aber auch Supermarktkassiererinnen und Kassierer oder diejenigen, die die Regale einräumen. Die müssen sich ja auch einiges anhören.
Und schlecht bezahlte Pflegekräfte. Also wir haben im Augenblick wirklich viele, viele Berufe, die an Ansehen sicherlich gewinnen, die aber derzeit auch wirklich mächtig unter Druck stehen mit dem, was sie da leisten müssen und was sie tagtäglich für uns leisten. Aber du hast vollkommen recht, das sind Berufe, die man eigentlich aus Leidenschaft sonst gemacht hat oder gar nicht gemacht hat und die aber, wie wir jetzt sehen, einfach wirklich an Bedeutung und an Wichtigkeit sehr gewinnen.
Es haben uns schon viele Hörerinnen und Hörer geschrieben und immer wieder auch Fragen gestellt oder auch um Rat gesucht. Und eine Hörerin aus Osnabrück zum Beispiel schrieb uns, naja, in der Berichterstattung fällt immer wieder das Stichwort Homeoffice. Das ist natürlich etwas, was nicht für alle gleich auch umsetzbar ist. Sie fragt, was ist denn jetzt eigentlich mit denjenigen, die in Arztpraxen arbeiten oder Handwerker zum Beispiel? Das fand ich ein sehr wichtiges Stichwort. Wenn jetzt das Rohr bricht, das Wasserrohr, Handwerker kommen müssen, die arbeiten aber nach wie vor ganz geregelt, ne?
Die arbeiten ganz geregelt, da gibt es im Augenblick keine Einschränkungen. Deswegen übrigens, die Frage kommt auch immer wieder, warum sind eigentlich Baumärkte noch geöffnet? Baumärkte sind geöffnet, damit man eben Reparaturen durchführen kann und damit auch Handwerker Reparaturen durchführen können und sich das nötige Material zügig besorgen können. Ja, für Handwerker gibt es tatsächlich keine Einschränkungen. Da wird man auf die Abstände achten müssen, während der Handwerker arbeitet. Aber der Handwerker wird weiterhin vor Ort sein.
Du sagtest es ja gerade schon, die Arbeit verändert sich ganz extrem. Das fängt damit an, dass Büroarbeitsplätze jetzt nach Hause verlagert werden. Aber das geht natürlich weiter über die Frage, wer jetzt den Spargel aus der Erde holt, der vorher damit nichts zu tun hatte. Wir wollen nächste Woche darauf mal einen dezidierten Blick werfen und dann mal über die neue Arbeit in Zeiten von Corona, in Zeiten der Krise sprechen.
Wenn Sie Fragen haben an uns, auch Themenanregungen, schreiben Sie uns gerne unter der E-Mail-Adresse wirtschaft-corona@ndr.de. Ich wiederhole es nochmal, wirtschaft-corona@ndr.de. Nicolas, vielen Dank bis hierher. Wir hören uns an dieser Stelle nächste Woche nochmal und wünschen bis dahin allen gesund zu bleiben.
Und steigende Börsenkurse.
Auf jeden Fall finden Sie unseren Podcast künftig immer donnerstags nachmittags in der ARD-Audiothek und auf der Internetseite ndr.de/wirtschaft-corona. Bis dahin.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.